Wir sprechen heute nochmal über den Pavillon, wir sprechen über Olympia, die Höfe und den Blumenmarkt.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Hertener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Harald Landgraf.
Hallo zusammen.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir müssen einmal so ein bisschen uns eingestehen. Letzte Woche haben wir auf Risiko gespielt, haben euch erzählt, wenn der Podcast draußen ist, ist der Pavillon schon weg. So schnell ging es dann doch leider nicht. Es geht um unsere ehemalige Geschäftsstelle, den Pavillon der Hertener Allgemeinen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der wurde jetzt abgerissen, beziehungsweise wird immer noch abgerissen, wenn man es genau nimmt. Und letzte Woche dachten wir, weil uns das auch so gesagt worden ist, ja, das dauert so einen Tag oder so und dann ist das Ding weg. So einfach war es jetzt nicht. Joachim, du hast das Ganze begleitet und beobachtet. Erzähl mal, warum? Was ist los?
Ja, also der ist offenbar gebaut worden, um für die Ewigkeit zu halten. Davon waren alle überrascht. Die Bauarbeiter, die Stadtverwaltung und mit Sicherheit auch der Besitzer, Kurt Bauer. Also bis gestern ist noch an der Bodenplatte wirklich mit schwerstem Gerät gearbeitet worden. Die ist meterdick und also riesige Gesteinsbrocken lagen da noch rum. Das Ganze hat jetzt so lange gedauert, dass die Geschichte so gerade eben vor dem Blumenmarkt und der Eröffnung von Aldi in den Hertener Höfen so provisorisch fertig ist, ne? Und provisorisch, weil zum Beispiel neues Pflaster liegt da nicht. Ne? Also ist natürlich nicht so schön, aber die Stadtverwaltung hat dann gesagt, irgendwie abdecken, damit man wenigstens die ganzen Bauabsperrungen wegmachen kann.
Also drüber laufen soll man jetzt zum Wochenende können?
Genau, soll man. Wir haben es noch nicht gesehen. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Also bis jetzt hat da nichts geklappt mit der Zeit.
Ja. Muss die Stadt das pflastern oder auch der Bauherr sozusagen?
Also im Pachtvertrag ist geregelt, dass der Bauherr im Grunde seinen Kram zurückbaut und das so übergibt, wie es war. Und das heißt nach meinem Verständnis mit Pflasterung.
Streng genommen die aus den 80ern dann.
Ich würde mal sagen, ja. Pflastersteine, die so sind wie die Umgebung.
Ja.
Ich habe bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wer denn jetzt wann wie pflastert und habe die Antwort bekommen, darüber würde im Verwaltungsvorstand noch gesprochen. Mhm. Das heißt, so viel wie der Bürgermeister und der erste Beigeordnete und der Schuldezernent überlegen sich noch, wie das vonstatten geht. Keine Ahnung. Ne? Das kann heißen, Kurt Bauer macht das in 2 Monaten oder das kann heißen, die Stadt sagt, wir wollen da eh was umgestalten und vielleicht ist das dann finanziell nur geregelt mit Herrn Bauer, dem ehemaligen Besitzer, also dem noch Besitzer, wenn man so will. Mhm. Aber keine Ahnung, das weiß ich nicht. Klar ist nur, im Moment ist das nur provisorisch.
Aber zumindest hat man jetzt schon mal einen Blick auf die Innenstadt. Also diese berühmte Sichtachse, von der alle immer sprachen, die ist jetzt vorhanden.
Ja.
Lohnt sich der Blick denn?
Ja, mein Gott. Ich bin kein großer Fan der Hertener Höfe, aber das liegt im Auge des Betrachters, ne? Du hattest was über Sichtachsen rausgefunden.
Ich wollte gerade sagen, Harald ist ja auch in das Thema eingestiegen. Ja, erzähl das mal, was hat es mit so Sichtachsen überhaupt auf sich?
Ja, die sind im Garten, Landschaftsbau und auch in der Architektur natürlich hoch angesehen. Das sind quasi Blickschneisen und alles, was da quasi die Sicht auf ein deutendes Bauwerk oder Objekt stören würde, das wird dann quasi freigehalten. Da darf dann nichts entstehen. Die berühmteste in Herten ist die in dem Barockgarten vor dem Schloss, der irgendwann im 19. Jahrhundert zum Englischen Garten umgebaut worden ist, aber die symmetrischen Strukturen von damals sind ja noch gegeben. Mhm. Und da gibt es eine bekannte Sichtachse, nämlich von der Torbrücke aus mit Blick auf die Orangerie und umgekehrt natürlich, von der Orangerie dann zum Toreingang. Und dazwischen ist tatsächlich auch nichts anderes als die Narzissenwiese. Und das war auch schon im 19. Jahrhundert so geblieben. Da wurden keine Bäume und Hohnsträucher gepflanzt. Was das jetzt in der Architektur bedeutet, ist dann natürlich immer Auslegungssache. Nur ganz klar ist, dass das in Herten an einigen anderen Stellen auch schon probiert wurde. Am Brammhügel beispielsweise wollte man die freie Sicht von der Ampelkreuzung auf die Unterführung zum Place Terrasse wieder frei haben. Mhm. Also da wollte man die freie Sicht auf diese die Unterführung haben, weil da ja auch ein Angstraum wohl entstanden war.
War also dann nicht, um architektonische Schönheiten zu präsentieren, genau, sondern um
einfach heller.
Ja. In dem Fall wurde dann aber trotzdem auch von einer freien Sicht oder Sichtachse gesprochen. Und am Rathaus wurde wohl auch sowas probiert beim Umbau des Vorplatzes vor dem Rathaus. Als der Otto-Welz-Platz neu geschaffen worden ist, ist da auch die Baumtreppe neu entstanden in Richtung.
Und die Bodenflügel, die ja auch quasi über die Straße sich spannen sollen.
Genau,
architektonisch gedacht.
Richtig, das sind alles so Sachen, die sind schön in der Überlegung und in der Theorie und in der praktischen Nutzung fallen die dem Bürger kaum auf. Aber klar, die Räume werden freigehalten und da kommt dann auch nichts hin und dann kann man dann dadurch entweder entlanglaufen oder über die Wiese Lust wandeln, je nachdem, wie man das haben möchte.
Nur ist das bei den Härtener Höfen und dem Pavillon ja im Grunde so, eine Verbindung zwischen Härtener Höfen und Innenstadt macht ja Sinn, wenn man denkt, ich möchte Kunden sozusagen aufmerksam machen, ne? Dass die eben nicht nur architektonische Schönheiten sich begucken, sondern vielleicht sehen, oh, da gibt's auch noch Geschäfte. Ich glaube, das ist mehr der Gedanke. Ne?
Ja, genau, das stimmt. Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass ich mir das Sichtachsenphänomen da nochmal genau angeguckt habe. Also wenn man jetzt quasi in der Hermannstraße steht und man schaut sich quasi das angenommene Straßendelta quasi an, dann würde das quasi genau von der Achse her auf den Zopp, auf den Hauptbahnhof der Busse weisen.
Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht.
Und nicht auf die Härtener Höfe. Und andersrum gesehen, Entschuldigung, du darfst gleich wieder von der Treppe, die in der Zwischengasse der Härtener Höfe gebaut worden ist, wenn man von da aus runterblickt in Richtung alter Pavillon, der da jetzt nicht mehr ist, dann schaut man quasi auf das Haus Hermannstraße 26, 28, wo unsere Redaktion übrigens früher drin war. Wir sind ja auch umgezogen. Und auch nicht in die Einkaufsstraße hinein.
Aber man guckt auf eine Dönerbude, ne? Was heißt Bude, auf einen Gastronomen?
Klar, es ist natürlich schon ein entsprechender Abstand von 150 Metern, würde ich mal sagen. Ja. Ob man da viel erkennen kann, ist die Frage. Aber es ist schon so, vom architektonischen Prinzip oder landschaftsarchitektonischen Prinzip soll den Leuten die Hürde genommen werden und der Anreiz geschaffen werden, dass die über diese Straßenkreuzung hinweglaufen am Kreisverkehr.
Ist ja auch nicht verkehrt letzten Endes, nur ich glaube, es wird größer aufgehängt, als es ist letzten Endes, habe ich so das Gefühl. Weil, wie du gerade schon sagst, man guckt halt nicht in die Hermannstraße direkt hinein von den Höfen aus. Die Hermannstraße hat so einen leichten Knick oder so einen Bogen drin. Also du hast halt keine Sichtachse im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal.
Ja, eben.
Ne, das ist halt so das Ding. Umgekehrt finde ich die Sichtachse übrigens auch ganz interessant, wenn man von der Hermannstraße in die Höfe reinguckt und dahinter hast du dann Schürmanns Wiese, den Bau. Das hat auch was. Das erinnert mich immer an einen Film Koyanis Katsi, falls den jemand kennt.
Wow, den kenne ich sogar.
Ja, siehste. Da gibt's der lebt von solchen Bildern, diese Kontraste. Das finde ich ganz interessant eigentlich.
Ja, die kriegt Härten aber auch nicht mehr weg, die Kontraste. Darüber hatten wir letztens auch mal gesprochen, vor zwei Wochen, glaube ich, im Podcast. Mit den Hochhäusern und den verschwundenen alten Häusern und
Ich denke bei Sichtachsen auch eher an was Schöneres offen gestanden oder Monumentaleres, ne? Und nicht an, sagen wir mal, so eine Profanarchitektur, wie wir sie haben. Aber was soll's?
Ohne das hätten wir uns niemals mit der Orangerie und der Torbrücke beschäftigt.
Ja, und das stimmt. Unterm Strich, dass der Pavillon nicht mehr da ist, haben ja viele Leute bedauert, haben ja Leserbriefe und alles Mögliche geschrieben und gab Privatinitiativen, um ihn zu retten. Ich glaube, wenn der ein halbes Jahr weg ist, wird ihn auch keiner mehr vermissen.
Nein. Das ist klar, wenn er da, als er noch stand, es ist halt ein hübsches Gebäude, kleines Häuschen halt so inmitten
auch so ein Unikum, ne? So was Eigentümliches vom Stil.
Also ich kann schon verstehen, warum das manchen so am Herzen lag, aber wie du gerade sagst, in einem halben Jahr wird er keinen Hahn mehr nachkrähen, glaube ich. Ich fand nur ein bisschen schade, dass Punky Bars bunte Mülltonnen dem zum Opfer gefallen sind. Ich glaube, dem hat keiner Bescheid gesagt. Der hatte zwei Stück, glaube ich, da untergestellt und die sind dann auch Opfer der Abrissarbeiten geworden, habe ich gesehen.
Die stehen da jetzt inmitten der Baustelle, ne?
Haben sie sie ganz gelassen?
Das in der Umzäunung stehen die.
Ah, okay, weil letztes Mal sah das so aus, als wenn die dann auch mit auf den Müll gepackt werden.
Das ist schon phänomenal. Bauarbeiter halten sowas generell immer für Sachen, die man, also es sind ja auch alte graue Mülltonnen, aber die halten die wahrscheinlich auch noch für Mülltonnen. Die haben da keinen Blick für. Hat man an einer anderen Stelle an der Christuskirche in Westerholt auch. Da hielten sie ein Kunstwerk auf dem Vorgelände auch für Schrott und dann war das kurzfristig verschwunden. Aber da gibt es demnächst auch nochmal eine Neuauflage zu.
Naja, das ist, glaube ich, nicht auf Bauarbeiter beschränkt. Wenn man mich nach manchen Kunstwerken fragt,
Ja, ich habe auch schon so des Öfteren, obwohl ich auch Kunstgeschichte studiert habe, aber habe auch schon des Öfteren vor Sachen gestanden und dachte mir, ach Gott, das ist Kunst? Manchmal erkennt man es nur an der Plakette, die dann irgendwo noch verbaut ist.
Okay, sorry an alle Bauarbeiter, war nicht so gemeint.
Ja, zumal ich glaube, wenn du als Bauarbeiter da hinkommst, du machst halt das, was dir gesagt wird und warum sollst du dir großartig Gedanken darüber machen, weil dafür werden andere Leute bezahlt.
Ja, ne? Und die Tonnen stehen da ja auch noch.
Ja, also das ist so gut. Ich hatte sie nur auf der Seite liegen gesehen und dachte, die werden jetzt auch verschrottet. Aber das ist ja gut, wenn die überlebt haben. Ich finde, die sind ganz nett eigentlich, so in der Stadt verteilt. Auch wenn es halt Mülltonnen sind, aber es ist schön bunt mit ein bisschen Blumen drin.
Ja, die wurden ja auch nochmal aufwendig von Kinderhand bemalt.
Genau.
Nochmal zusätzlich.
Und daher auch eine schöne Idee. Schöner auf jeden Fall als die Pizzen, die überall noch hängen. Oder Pizzas, sagen manche ja mittlerweile. Ich glaube, das darf man sogar sagen mittlerweile. Wie
Taxis. Die hängen also auch noch, okay.
Ja, eine definitiv, die an der Blechecke. Da hängt immer noch eine.
Bei welchem Thema waren wir eigentlich anfangs?
Wir waren beim Pavillon. Aber wir sind auch schon quasi fließend in die Höfe übergegangen und da gehen wir jetzt auch hin, wenn wir kurz Werbung gemacht haben. Ja, alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr wie immer natürlich bei uns auf hertena-allgemeine.de und in der HA Plus App, die es für iOS und Android gibt. Und nach wie vor haben wir dort auch das Angebot, dass ihr 6 Monate für nur 1 Euro insgesamt antesten könnt und euch mal angucken könnt, was wir sonst noch hier alles so treiben. Und da werdet ihr diese Woche noch jede Menge finden. Kommen wir gleich drauf, was in den Höfen noch so passiert. Ihr findet aber auch Livestreams, unter anderem auch von den Fußballplätzen hier im Kreis. Das findet ihr nirgendwo anders und von daher guckt auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Des Weiteren, Taschengeldjäger suchen wir nach wie vor. Taschengeldjäger, so oft schon gesagt in dieser Sendung. Das ist eine Aktion von uns für 13- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler, die gerne so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen mit dem Verteilen von Prospekten und Zeitungen. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle Infos dazu. Und ihr könnt euch auch bewerben, wenn ihr ein bisschen älter seid und in Sachen Werbung unterwegs seid. Unser Werbemarkt sucht regelmäßig Telesales Manager und im Moment auch, und da muss ich immer wieder nachgucken, einen HR Payroll Specialist. Wenn ihr damit was anfangen könnt, exploreyourtalents.de ist die Adresse. Da findet ihr alle Jobs, die wir im Moment offen haben und halt auch für den Werbemarkt. Und ihr könnt euch da auch direkt bewerben. So, dann kommen wir jetzt zu den Höfen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Da haben ja jetzt in letzter Zeit dann doch mal ein paar Läden aufgemacht, nachdem ja lange Zeit Flaute war, sage ich jetzt mal, aus diversen Gründen. Und jetzt so langsam kommt's und jetzt kommen die großen Player auch ins Spiel. Jetzt haben wir nämlich heute, wenn der Podcast online geht, wenn ihr die ersten seid um 5 Uhr morgens, dann in 2 Stunden geht's los. Aldi öffnet um 7 Uhr, wenn ich das genau...
Genau.
Gerade richtig verstanden habe. Teddy öffnet auch am Donnerstag und damit sind dann schon wieder 2 große Ladenlokale in Betrieb. Was Aldi angeht, ist natürlich diese Kehrseite in Süd, die Filiale, ist dann vorbei.
Genau.
Das wird aufgegeben. Das ist natürlich so ein Faktor. Gerade Leute, die nicht so gut mobil sind, die kein Auto haben oder so, wenn die jetzt aus Süd immer dann in die Stadtmitte erstmal kommen müssen oder anderweitig sich was suchen müssen, ist natürlich doof. Aber generell glaube ich, dass die Höfe jetzt dann auch so langsam mal lebendig werden.
Ja, auf jeden Fall. Aldi ist ein Frequenzbringer, das weiß man ja, ne? Und das wird dann so nach und nach wahrscheinlich lebendig werden, dieses ganze Projekt.
Das hat man bei Rossmann auch schon gesehen, bei der Eröffnung von Rossmann. Ja. Da waren deutlich mehr Leute dann unterwegs. Gut, aber in dem Zuge wurden dann auch einige Baustellenabsperrungen dann weggenommen, die vorher da noch waren. So.
Ja, und auch von der Rückseite her, wenn ich aus Mahl zur Arbeit fahre und dann Feldstraße an der Kreuzung stehe, man sieht auch von da aus, es wird so langsam, weil da war ja auch dieser Treppenaufgang, da wurde Baumaterial ewig noch gelagert, in der Tiefgarage vor allen Dingen. Ja, und jetzt so nach und nach wird das dann mal fertig. Ich find das jetzt gut, dass es endlich mal soweit ist.
Der Austausch der Baufirmen hat, glaube ich, die Entscheidung gebracht, ne? War ja im letzten Sommer. Dass eben die bisherigen Bauausführenden im Grunde vom Hof gejagt wurden.
Ja, die haben ja sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Nee, eher so mit Pleiten, Pech und Pannen.
Eben, man erinnere sich nur an die Pflastersteine, die, ich glaube, dreimal neu verlegt worden sind.
Weil sie einfach nicht das hingekriegt haben, technisch.
Ja, also schrecklich. Das ist, habe ich nicht so ganz verstanden, wie das möglich ist überhaupt, aber okay.
5 Jahre, ne?
Ja.
5 Jahre Bauzeit.
Ich erinnere mich noch, das war das erste Pandemiejahr. Da standen wir mit Masken, glaube ich, sogar da beim Spatenstich, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist schon eine Ewigkeit her. Aber jetzt sieht es auch nach und nach besser aus, finde ich, muss ich sagen. Also jetzt, wo du gerade sagtest, Bauzäune und so weiter weg, es entpuppt sich jetzt. Jetzt fehlt noch Edeka, ne?
Genau.
Das ist ja auch ein großer Markt. Aber haben wir da ein Datum mittlerweile auch noch nicht, ne?
Nee, ein Datum nicht, aber das kann nicht mehr allzu lange dauern. Also die Vollendung wird, ich glaube, in wenigen Monaten kann man die dann ohne, ich weiß nicht, ob es noch eine Eröffnungsfeier gibt, wahrscheinlich nicht, weil ja im Grunde dann schon alles offen ist.
Genau.
Aber man kann in diesem Jahr garantiert, hast du ja nicht gesagt, einen Deckel drauf machen, also sagen, nur haben wir es.
Endlich Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Das, worauf sie mindestens zweimal schon hingearbeitet haben, das können sie jetzt endlich dann mal mitnehmen. Das war ja auch immer, wir eröffnen noch kurz vor Weihnachten und dann wurde es doch nichts. Woolworths kann da ja ein Liedchen von singen, die ja schon alles wirklich fertig hatten. Die hätten nur noch die Türen öffnen müssen und dann hieß es, nee, geht nicht.
Ja, also die Zwischengasse, die kann ich mir zu Weihnachten schon ganz schön geschmückt vorstellen. Also wenn wir das vernünftig planen und hinkriegen, zwischen den Gebäuden vielleicht so weihnachtliche Girlanden.
Vielleicht machen wir so eine Sichtachsengirlande.
Einmal quer rüberspannen. Mhm.
Über den Busbahnhof weg, über den Kreisverkehr.
Ja.
Ja. Und auf der Busbahnhofseite übrigens auch, da kommen ja noch so kleinere Läden jetzt rein. Der Masiana, das ist syrisches Essen. Bin ich immer sehr gespannt, was das so gibt. Da habe ich gar keine Vorstellung. Ich weiß nicht, du bist ja kulinarisch ganz gut unterwegs. Weißt du, was die Syrer so traditionell an Fastfood essen?
Syrisches Fastfood? Nee.
Jetzt stelle ich eine Fachfrage.
Also, ich nehme auch mal an, dass es ein bisschen Richtung Falafel und wahrscheinlich Lammfleisch mit, ich weiß es nicht genau.
Könnte
fantasieren.
Auch da der Tipp, guck bei uns nach. Wenn es soweit ist, werden wir garantiert einmal vorbeigehen und mal schauen, was die so haben. Wer auch noch kommt, Haus des Döners, die sind ja dafür bekannt, dass die immer zur Eröffnung so eine Aktion machen. Ein Döner für 1 Cent. Da wird es wahrscheinlich dann auch wieder eine lange Schlange geben. Ich habe das mal in Datteln miterlebt, als sie da eröffnet haben. Da standen die wirklich bis in die Seitenstraße. Ich habe so grob nachgemessen, das waren so 300 Meter an Schlange direkt zur Eröffnung morgens und manche standen da 2 Stunden und haben dann auf ihren Döner gewartet.
Und das um 7 Euro zu sparen, ne?
Ja.
Vielleicht aber auch aus Eventgründen, das weiß man nicht.
Ja, natürlich, das war für die ein Happening und der Betreiber hat dann auch, weil das im Sommer war, auch Wasser verteilt und so weiter und hat die Leute bei Laune gehalten und die Securities waren auch so gebrieft, dass die halt jetzt auch nicht da die ganze Zeit nur streng drauf geachtet haben, sondern mit den Leuten auch so ein bisschen gequatscht haben und so und ja, mal gucken, wie es dann in Herten wird, vor allem wo die Leute dann langlaufen sollen, ob sie den Busbahnhof blockieren.
Termine steht noch nicht fest?
Nicht, dass ich wüsste, aber die sind auch noch nicht so weit, meine ich, ne? Oder ist da mittlerweile mehr schon drin? So ab und zu sieht man sie da arbeiten.
Bei Masiana waren da ja schon lange Leuchtreklamen dran, aber trotzdem war ja unten im Laden nichts passiert.
Da hatte ich letzte Woche gesehen, dass die da am Arbeiten waren. Ja, da ist jetzt Theke und so weiter, da sind sie dran. Deshalb kann das auch nicht mehr so lange dauern. Müssen wir mal schauen. Da halten wir euch auf dem Laufenden auf jeden Fall, was es damit dann auf sich hat. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal auf ein anderes Thema und kommen dann nochmal in die Innenstadt zurück. Das andere Thema, das betrifft nämlich den südlichen Teil von Herten, die Halde Hohe Wart. Es geht um Olympia.
Oh.
Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben und den Zahlen nach, die wir bislang so erfahren haben, haben das sehr viele nicht mitbekommen offenbar oder haben zumindest keine Lust drauf. Wir als Stadt Herten zusammen mit Recklinghausen, mit der Halde Hohe Wart, könnten eventuell dabei sein, wenn Köln-Rhein-Ruhr sich für Olympia bewirbt. Ist ja schon kompliziert ausgedrückt, aber es ist ja tatsächlich so.
Ja.
Es ist jetzt eine Bewerbung für die Bewerbung sozusagen.
Mhm.
Und dafür gibt es eine Bürgerbefragung, eine Volksabstimmung mehr oder weniger. Jetzt am Sonntag wird ausgezählt, bis 18 Uhr am Sonntag kann auch gewählt werden. Und die Bürger können entscheiden, soll Herten sich an dieser Bewerbung beteiligen oder nicht. Und vor allen Dingen aus Recklinghausen guckt man ja sehr gespannt da drauf, ne?
Ja, klar, weil das Hertener Votum entscheidet, es müssen beide Ja sagen, damit das stattfinden kann, ne? Die Halde liegt ja zu einem kleineren Teil in Recklinghausen.
Mhm.
Und darum, es wird die Bevölkerung an den geplanten Austragungsorten eben befragt.
Für Mountainbiking, ne?
Ja, für Mountainbiking, genau, auf der Halde.
Genau.
Und wenn jetzt Recklinghausen, zigtausende Leute sagen, ja, finden wir super, und in Herten sagen weniger Leute, nö, wollen wir nicht, ist das Recklinghäuser Votum egal, weil es müssen beide Ja sagen, weil die Halde auf beiden Stadtgebieten liegt.
Ja, und ich glaube, dann sind die ziemlich unglücklich da drüben.
Ja,
könnte ich mir vorstellen.
Und es ist enger, als man so erwarten könnte.
Ich habe gehört, Mindestquote gibt es auch, ne? Also,
ja, der Hertener Rat hat eine Satzung, also sich selbst gegeben, für Ratsbürger entscheide, wie das Kleingedruckte geregelt ist im Grunde. Ne? Und da steht drin, es müssen mindestens 15% der Abstimmungsberechtigten, ich muss genau aufpassen, was ich sage, der Abstimmungsberechtigten müssen Ja sagen, damit die Frage, die zur Abstimmung steht, als mit Ja beantwortet gilt. Das heißt, es dürfen nicht irgendwie, also um zu vermeiden, dass, sagen wir mal, 5 Leute nur irgendwas abstimmen und am Ende muss die Stadt Geld ausgeben,
mhm,
ne, für irgendeine Frage. Darum ist eben diese Quote 15% da drin. 15% sind 9.600 Hertener Bürgerinnen und Bürger ab 16. 9.600. Ich habe bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie viele Leute denn bisher diesen Stimmschein beantragt haben. 8.800. Das heißt, möglicherweise kommen wir gar nicht auf 15%, egal wie viele von den 8.800 Ja sagen oder Nein. Man kann ja davon ausgehen, wer sich die Mühe macht abzustimmen, wird eher zu einem Ja tendieren, als sich da in Bewegung zu setzen, um zu sagen, nö, will ich nicht.
Ja klar, weil die Gegner sind jetzt nicht so lautstark, dass sie da
sturm laufen. Ja, die werden wahrscheinlich eher durch Abwesenheit glänzen. Und es glänzen eben bisher sehr viele durch Abwesenheit. Jetzt weiß man nicht genau, wie viele Stimmen tatsächlich im Moment im Lostopf sind, wenn man so will, weil man kann auch im Rathaus direkt sein Kreuzchen machen. Am Anfang hat die Stadt Herten auch noch verraten, wie viele das sind. Das waren wenige hundert nach 2 Wochen. Und inzwischen kann die Stadt das nicht mehr mitteilen. Aus personellen Ressourcengründen wurde mir etwas nebulös mitgeteilt. Ich vermute, dass man das jetzt nicht mitteilt, weil es so knapp ist.
Das kann natürlich sein.
Und das Aber man weiß das nicht. Also keine Ahnung. Es heißt auf jeden Fall, wenn man realistisch die Zahlen sich so überlegt, 9.600 Ja-Stimmen sind in Herten wahrscheinlich sehr knapp zu erreichen. Also das wird nicht mit einem dicken Puffer nach oben oder nach unten. Möglicherweise geht die ganze Olympia-Bewerbung in Herten auch ein bisschen schief.
Tja, die Leute können aber Sonntag noch hingehen und wählen, ne?
Nee.
Nee? Okay. Das habe ich ganz falsch verstanden. Also wird Sonntag nur ausgezählt?
Bisher war es so, in Herten macht das Abstimmungsbüro im Rathaus am Freitag zu.
Mhm.
Und dann ist Schluss.
Okay.
Dann kann man am Samstag noch seinen Abstimmschein in den Rathausbriefkasten werfen. Jetzt ist das so, die Stadt hat gerade eben vor einer halben Stunde eine Mail geschickt, dass sie die Öffnungszeiten des Abstimmungsbüros ausweitet.
Immerhin.
Ich vermute, das hat damit zu tun, dass es so knapp ist, weil der Chef der Stadtverwaltung, der Fred Toplak, ist ein ausgesprochener Olympia-Befürworter. Und ja, es liegt dann nahe, dass man in einer knappen Situation vielleicht noch ein bisschen Wähler mobilisieren möchte. Und ich habe aber die Öffnungszeiten jetzt nicht auswendig. Also ich weiß nicht genau.
Dafür gibt es unsere Website.
Genau. Also mit anderen Worten, das wird in wenigen Stunden online sein, beziehungsweise wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nachzulesen sein.
Genau, und dann habt ihr quasi heute und morgen noch Zeit, wenn ihr am Donnerstag zuhört und wenn ihr am Wochenende zuhört, Pech gehabt.
Ja, aber ich habe dazu nochmal eine Frage. Nehmen wir mal an, es würde tatsächlich schief laufen. Also 15% werden nicht erreicht. Was passiert dann?
Dann ist die Halde Horvath auf jeden Fall aus dem Rennen.
Bedeutet für Punkt. Die Gesamtveranstaltung der Olympiade, aber...
Das heißt, dass die Jubelveranstaltung, die Henrik Wüst schon plant, wahrscheinlich, sagen wir mal, ein wenig bescheidener ausfallen muss. Henrik Wüst, unser Ministerpräsident, steht ja hinter der Bewerbung. Ne? Die Staatskanzlei in Düsseldorf sponsert das Ganze ja mit etlichen Millionen von deinem Steuergeld und meinem Steuergeld und deinem Steuergeld, Stefan und Harald. Da wird ja Werbung geschaltet in unserer Zeitung.
Ja.
Bei Netflix, an Bushaltestellen, überall. Die Stadt Herten wirbt ja auch massiv, hat dieses Werbematerial übrigens bezahlt, also beim Land. ich weiß nicht, man hört vielleicht zwischen den Zeilen raus, ich finde das nicht gut.
Ja, es ist ziemlich viel Geld für, gucken wir mal. Ne?
Naja, es ist eine Bewerbung. Und eine Bewerbung kann schiefgehen oder kann erfolgreich sein. Unsere Konkurrenten sind Berlin, Hamburg und München. Und ich glaube, dass NRW mit 17 Städten da, also aus meiner Sicht nicht ganz so markant ist. Mhm. Noch dazu, im Hertener Stadtrat gab es ja eine etwas negative PR für die ganze Olympia-Bewerbung, weil die SPD ja sich stark dagegen geäußert hat. Mhm. Überhaupt so eine Befragung zu machen, so ein Bürgerentscheid, mit Blick auf die Kosten vor allem. Aber ein recht prominenter SPD-Mann, der Jürgen Grunwald, hat auch ganz am Anfang dieses Themas gesagt, er findet, dass das IOC nur eine Geldmachmaschine ist und dass die erhofften, sagen wir mal, strukturellen Verbesserungen, die dann entstehen könnten, worauf ja viele immer rumreiten, nach dem Motto, dann werden neue Straßen gebaut und neue Schienen und Infrastruktur und alles profitiert von Olympia. Da hatte Grunwald gleich gesagt, seiner Meinung nach wird das nicht passieren. Und ich kann mich im Grunde dieser Skepsis anschließen und das ist jetzt Meinung, das ist ja keine objektive Frage, die kann man im Moment, das ist, nicht beantworten. Ne? Wir wissen nicht, was 2040 hier gebaut wird oder nicht.
Welche Verkehrswesen wir haben.
Ja, ja. Aber ich bin da auch sehr skeptisch. Und ich glaube, die Olympia-Geschichte ist eher eine Geldmachmaschine fürs IOC, als dass die Austragungsorte davon irgendwie profitieren.
Ja, kann man so sehen. Ja. Also ich hätte jetzt zumindest gesagt, wenn Infrastruktur geschaffen wird zum Beispiel, die kommt im Nachhinein der Stadt dann doch in irgendeiner Art und Weise zugute. Ob es dann in dem Ausmaß und in der Form und so weiter sinnvoll ist, das ist wieder die andere Frage. Ich fand es so ein bisschen schade, dass im Vorfeld ja auch schon so diskutiert wurde, wir werden es ja eh nicht. Wir müssen ja gar nicht abstimmen darüber. Das Argument flog ja auch durch den Raum und da habe ich mir gedacht, hör mal, das ist aber der olympische Gedanke hier. Wenn so die Athleten argumentieren würden, ach nee, ich trete doch nicht an, weil ich werde es ja eh nicht.
Also von der sportlichen Seite her oder sportlich-technischen Seite her ist die Halde Horvath durchaus gelungen für so eine Veranstaltung,
wollte ich
mir vorstellen. Die hat eine entsprechende Größe, die hat eine entsprechende Höhe. Es gibt da schon eine gewisse Fahrt, also gewisse Strecke für Mountainbiken, muss natürlich noch anders andere Strecken müssen noch geschaffen werden, aber ansonsten ist das doch ein idealer Standort. Drumherum ist viel Platz. Event zusätzlich zu organisieren ist da auch möglich, ohne dass es irgendwie katastrophale Auswirkungen geben könnte. Also Platzmangel ist nicht da.
Das haben wir ja vor allen Dingen so als ein sportliches Beispiel letztes Jahr gesehen. Dieses Jahr gibt es das ja wieder, die Xletics, ne? Dieses große Event, wo Tausende von Hobbysportlern, teilweise auch Profisportlern unterwegs sind. Und da ist es eine gigantische Menschenmasse auf und an der Halde. Und das hat funktioniert. Und das Deshalb kommen die auch wieder, ne?
Ich würde auch nicht behaupten, dass das nicht funktionieren würde. Mhm. Ne? Also die Halde finde ich super und natürlich würde das funktionieren.
Ja, umso schade. Egal, sprich du mal.
Was ich nicht gut finde grundsätzlich ist, dass sich ein deutscher Austragungsort um die Spiele 2036 bewirbt. Weil das 100-jährige Jubiläum von den Propagandaspielen der Nationalsozialisten ist. Ne? Also von Adolf Hitler, Josef Goebbels, Leni Riefenstahl und Co.
Ja, ein fragwürdiges Jubiläum dann.
Und das fände ich nicht gut, 2036 nach Deutschland zu vergeben. Für 40 oder 44, okay. Ne, das könnt man machen.
Na gut, in Zeiten, in denen ein Fußballverband Friedenspreise an Donald Trump.
Das ist der nächste Verein, den finde ich noch schlimmer als das IOC, nämlich
das stimmt.
Die fragwürdige FIFA mit ihrem noch fragwürdigeren Gianni Infantino.
Eben, aber mit denen haben wir zum Glück dann gar nichts erstmal im Hut.
Ja.
Ich glaube, die nächste WM in Deutschland, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, wahrscheinlich brauchen wir ein paar arabische Scheichs, die Schecks verschicken, dann würde das hier funktionieren.
Das könnte sein. Anderer Aspekt noch, den ich auch ganz interessant finde, es gibt ja eine Stadt, die lauert so ein bisschen darauf, dass das jetzt schief geht mit der Abstimmung, dass Herten dagegen stimmt oder vielleicht gar nicht genug Stimmen zusammenkommen, nämlich Dorsten.
Mhm.
Die haben auch eine Halde, die ist allerdings noch gar nicht so wirklich ausgebaut und die hoffen jetzt darauf, dass das hier bei uns nicht klappt und man dann sagt, ach guck mal, dann gehen wir nach Dorsten.
Ja, ist glaube ich aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen abwegig, würde ich mal vorsichtig sagen.
Ja.
Weil es gibt bessere Bergstrecken als da im platten Dorsten.
Das stimmt.
Entschuldigung, nach Dorsten.
Ja, aber es ist ja so. Ne? Und letzten Endes vor allen Dingen, du müsstest ja viel, viel mehr erstmal baulich da schaffen. Und ja, ob das dann alles so klappen würde, weiß ich nicht. Aber ich finde es interessant, dass da direkt dann schon jemand auf der Lauer liegt und hoffentlich geht's schief. Mal schauen, was draus wird. Wir sind natürlich am Sonntag auch im Dienst, so wie immer. Und wir sind am Sonntag auch live dann dabei, wenn das Ergebnis verkündet wird im Rathaus. Der Kollege Oliver Brause wird dann da sein und übertragen. Also auf jeden Fall bei uns auf die Website oder in die App schauen am Sonntagnachmittag. Da findet ihr dann eine Live-Übertragung zum Ergebnis. Und damit kommen wir jetzt zu einer anderen Sache, wo wir auch live gehen werden unter anderem. Wir haben am Wochenende nämlich eine Großveranstaltung in der Stadt. Es ist nicht Olympia, aber es ist trotzdem eine beliebte Veranstaltung, der Blumenmarkt. Harald, du warst bei der PK, was erwartet uns da? Und jetzt sag nicht Blumen.
ein Meer an Farbenpracht, sag ich mal.
Ja, guck.
Tief in die Synonymkiste gegriffen. Also bis zu 100 Stände sollen aufgebaut werden. Die Straßen, Hermannstraße, Ewaldstraße, Antoniusstraße, die Kranzplatte und der Otto-Wels-Platz spielen mit. Und darunter sind dann natürlich Trödler, da sind Kunsthandwerker, dann sind da natürlich Imbissbuden und natürlich auch die Floristen. Allerdings gibt es eine traurige Nachricht für Blumenfans, nämlich die holländische Truppe wird nicht dabei sein. Also der Hollandmarkt, der rund um die Kranzplatte da immer quasi eine gewisse Ausstrahlung geboten hat für die Bürger und Bürgerinnen, die Truppe von den Holländern wird leider nicht dabei sein.
Wie kommt's?
Aber weiß man das? Wegen organisatorischer Terminschwierigkeiten, wurde mir gesagt, weil es ist immer eine gesamte Truppe, die insgesamt gebucht wird auch und wenn die dann von der Terminlage an dem und dem Wochenende nicht können, dann können die eben nicht. Und das ist genau an diesem Wochenende, 18. 19. April, so der Fall. Dafür dürfen sich dann die anderen Floristen aus der Region dort mehr ausbreiten und können. Also mehr Floristen an der Zahl seien auch hinzugekommen, wurde mir vom Veranstalter, vom Eventmanager Marlo Zuhausen gesagt.
Ja, klingt ja auf jeden Fall schon mal gut. Dann ist die Innenstadt voll am Wochenende.
Kunsthandwerkerstände 60, rund 60 an der Zahl.
Das
ist schon richtig viel zu gucken. Und Der Antik- oder ganz normale Trödelmarkt vom letzten Jahr soll sehr gut angekommen sein und deswegen wird er dieses Jahr wiederholt. Und er wird sich so ein bisschen von der Ewaldstraße, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Antoniusstraße hineinziehen. Wie weit, weiß ich nicht. Und die Ewaldstraße wird insgesamt bis Richtung Eiscafé Calamini bespielt werden.
Mhm. Also kurz vorm Bramhügel quasi, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Ich bin ja an Gemüse interessiert. Wird es Auberginen zu kaufen geben, Harald?
Das ist eine sehr spezielle Frage. Die habe ich natürlich auch dem Marlo Zuhausen gestellt. Allerdings wusste er es nicht ganz genau. Er kannte.
Gut, man kann den Überblick verlieren bei so vielen Ständen.
Ja, das ist richtig. Aufs Gemüseangebot speziell hat er noch nie so den Blick gerichtet. Er hat aber gewusst, dass es wenigstens einen Holländer geben wird, der anwesend sein wird und ja, zumindest Spargel und Erdbeeren anbieten.
Spargel und Erdbeeren? Aber das heißt dann Spargel nicht als Pflanze, sondern zum Essen?
Vermute ich auch. Allerdings frage ich mich, ob schon Erdbeerzeit ist. Das war letztes Jahr
ja, unter Folie.
Das war im letzten Mai so. Also im letzten Jahr fand der 25. Blumenmarkt statt und jetzt im April, da sind wir ja drei Wochen vorher, ne? Mhm. Von der Zeit. Mhm.
Also ich fand es immer gut, dass man da weiß nicht, Paprikapflanzen, Auberginenpflanzen und sowas kaufen konnte. Die kann man dann kann man sich das vorziehen, sparen und kann die direkt entweder auf dem Balkon oder in seinen Garten packen.
Ja, das wird's doch garantiert dann auch.
Wenn das ein Angebot von regionalen Bauern war, dann wird das vielleicht dann auch dieses Jahr wieder da sein.
Und Kräuter.
Wenn es von den Holländern kommt, dann ist da ein gewisses Risiko bei.
Okay, ich werde nachgucken.
Ja, Eventprogramm gibt es auch.
Ja, erzähl mal. Was haben die zu bieten?
Stelzenläufer, Gustav der schnelle Gärtner und die holländische Theatergruppe Klopstock, die werden alle am Sonntag am Start sein. Am Samstag gibt es da kaum Eventprogramm. Also zumindest nicht dieser Art.
Du hattest doch von so einem Seifenblasenmann erzählt, oder?
Genau. Da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Der Seifenblasenmann, das ist Gustav der schnelle Gärtner.
Ah, okay,
und der hat einen persönlichen Rekord, von dem er berichtet hat, erzählt, dass er mal eine 9 Meter Durchmesser große Seifenblase mit 25 Meter Länge hat bewerkstelligen können zu allerdings idealen feuchten Wetterbedingungen. Die werden am Wochenende hoffentlich nicht herrschen, hoffentlich nicht deswegen, weil ich ihm den Rekord nicht gönne. Er hat auch keinen Rekordversuch angekündigt, sondern hoffentlich nicht, weil die Leute ja eher sonnigeres Wetter haben möchten.
Und dann halten Seifenblasen nicht so gut?
Das kommt darauf an, welche Suppe er sich da anrührt. Er hat mir gesagt, er rührt 4 verschiedene Mischungen selbst an. Und die Rezeptur ist auch geheim, wird nur unter Seifenblasenkünstlern weltweit ausgetauscht. Also scheint schon so eine Geheimloge zu sein fast.
Finde ich spannend, wusste ich auch noch nicht, dass es da irgendwie auch so eine Nische gibt, die so... So funktioniert.
Staunen tue ich aber auch immer, wenn solche Leute auftreten. Also ich mache nie so gute Seifenblasen, so große und so dauerhafte, ne?
Und für die Kinder bietet er natürlich auch so zisensische Jonglagenummern mit Tellerbalance und sowas an. Und der hat 2 Standorte dann am Otto-Wels-Platz und vor dem Kindergarten der Waldritter. Also mal an dem einen Anfang und an dem Ende des Marktes, wenn man das aus der Richtung betrachtet.
Das ist ja super
und
für Kinder.
Der wird am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr am Start sein. Der Stelzenläufer, der Luftballonfiguren bastelt und knotet, wird auch am Nachmittag zwischen 13 und 17 Uhr anwesend sein. Und von 13 bis 17 Uhr gibt es auch dieses Märchen für Kinder von dieser holländischen Theatergruppe Klopstock. Die ziehen allerdings dann durch die Gassen, die haben keinen festen Standort, sondern die ziehen da einen Wagen hinter sich her und da ist ein merkwürdiger Käfig drauf und darum gibt es dann eine sagenhafte Geschichte.
Ja. Immer skurrile Ideen, die Niederländer. Beim Kunstmarkt letztes Jahr war das ja auch, ne? Da waren ja auch aus den Niederlanden welche dabei, die auch ganz seltsame Figuren dabei hatten und irgendwie, glaube ich, auf einer großen Kugel unter anderem durch den Schlosspark gelaufen sind. Also finde ich immer wild, würde ich sagen. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Sag mal, von wann bis wann ist der Blumenmarkt generell denn
Ja, genau. Eröffnet? Wir gehen ja jetzt so langsam in die Terminankündigung über. Also am Samstag ist ab 10 Uhr Start und um 9.30 Uhr plane ich live zu gehen mit einem kleinen Interview und Rundgang mit dem Eventmanager Marlo Zuhausen. Mhm. Und geben dann schon mal so einen kleinen Vorgucker für alle Leute, die ab 10 Uhr dann da loslegen wollen. Der geht dann bis 18 Uhr am Samstag. Am Sonntag ist dann um 11 Uhr, eine Stunde später Start. Das geht dann auch bis 18 Uhr und um 13 Uhr öffnen dann die teilnehmenden Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag.
Genau, der steht nämlich auch noch an. Also man kann am Sonntag auch wunderbar einkaufen, noch in Herten nebenbei in einer schönen Kulisse. Ja, ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Wir klopfen mal auf Holz, dass das Wetter auch mitspielt. Mein letzter Stand war, es ist ein bisschen durchwachsen, aber vielleicht bleibt die Sonne, ja.
Ja, gucken wir mal. Oh, da hatte ich eine kleine, was heißt das, einen kleinen Mini-Gag am Rande. Brigitte Berkau hat im letzten Jahr, die Wirtschaftsförderin der Stadt Herten, gesagt, wir hatten immer Glück mit dem Wetter und das hat sie mir dieses Jahr auch wieder bestätigt. Die ist fest der Meinung, dass wir gutes Wetter haben werden.
Ja, das zieht wahrscheinlich so, dass das erst am Montag regnet und dann haben wir ein schönes Wochenende.
Ja.
Wir hoffen es einfach mal, weil es gibt am Wochenende auch noch eine weitere Veranstaltung, die im Freien stattfindet. Cars and Coffee auf Zeche Ewald. Sonntag ab 12 Uhr an der Einfahrt A, ab 13 Uhr an der Einfahrt B. Das wird entsprechend ausgeschildert sein. Und da kommen an die 1000 Fahrzeuge hin. Es werden 3.500 Gäste erwartet. Und da könnt ihr euch dann spannende Autos angucken. Also Oldtimer vor allen Dingen werden dabei sein. Also alles, was irgendwie ein Hingucker ist und was interessant ist und was sicherlich auch gut Lärm macht. Mhm. Da braucht ihr allerdings eine Eintrittskarte für, die gibt's im Vorverkauf für 15 Euro, eine Tageskasse für 20 Euro. Der Vorverkauf endet am Freitag um 20 Uhr unter k-co, also ca-co.de, da könnt ihr euch die Karten holen. Und was ganz interessant werden wird, der Veranstalter hat zusammen mit dem Ordnungsamt auch ein neues Verkehrskonzept entwickelt, damit das kein Chaos da gibt auf Ewald. Müssen wir mal schauen, wie da so die Erfahrungswerte dann sind, die die da sammeln. Ist ja auch für andere Veranstaltungen vielleicht nicht ganz uninteressant, dass man das auch mal anders regelt, weil das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt der Anwohner, wenn da Großveranstaltungen sind, dass das Verkehrskonzept halt nicht immer so gut aufgeht. Naja, aber auf jeden Fall für alle, die schöne Autos sich angucken wollen, ein bisschen fachsimpeln wollen, am Sonntag Cars and Coffee auf Ewald. Dann haben wir am Samstag noch ein Konzert ab 20 Uhr in der Schwarzkauer auf Schlägel und Eisen. Da gibt's The Robbie Experience, alles von Robbie Williams, was man sich so vorstellen kann, alle großen Hits. Im Vorverkauf 33 Euro, 35 Euro an der Abendkasse. Ja, da könnt ihr dann ordentlich Party machen ab 20 Uhr und einen Tag vorher, am Freitag 17.30 im Bürgerhaus am Südermarkt, da gibt es die Ü60-Party, organisiert vom Seniorenbeirat, 5 Euro Eintritt kostet es und alle über 60 können sich dann dort austoben, wenn sie denn wollen. Das sind so unsere größten Sachen, die jetzt am Wochenende stattfinden. Dann könnt ihr ein schönes Wochenende in Herten verbringen und natürlich vorher bei uns auf der Website auch gucken, wie es aussieht. Wie gesagt, Harald ist live.
Ganz schön üppig, das Programm am Wochenende, will ich mal sagen. Ja,
es ist von der Anzahl nicht allzu viel, aber es sind große Veranstaltungen. Also es ist ordentlich was los in der Stadt. Gut, und damit entlassen wir euch jetzt auch ins Wochenende sozusagen. Vielen Dank, Joachim.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Harald.
Ja, danke und tschüss.
Vielen Dank euch da draußen. Tschüss.